Direkt aus Europa Nummer 475, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Sophia Flesch-Baldin. Die EU-Kommission verzichtet im Schuldenstreit mit Italien vorerst darauf, ein Strafverfahren einzuleiten. EU-Wirtschaftskommissar Moscovici sagte, nachdem die Regierung in Rom zugesagt habe, die Neuverschuldung zu verringern, sei ein solches Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt. Man werde aber sehr genau überwachen, ob die Zusagen eingehalten werden. Italien weist mit etwa 2,3 Billionen Euro eine der höchsten Staatsverschuldungen weltweit auf. In den vergangenen Jahren sind die Mieten in Deutschland jährlich um fast 5% gestiegen. Das berichtet das Bundesbauministerium über die Jahre 2016 bis 2018. In großen Städten wie Stuttgart, München, aber auch Mannheim habe der Anstieg sogar rund 6% betragen. Derzeit müssen demnach viele Menschen mit geringem Einkommen fast die Hälfte davon für die Warmmiete ausgeben. Die Bundesregierung bekräftigt im Wohngeld- und Mietenbericht, sie wolle für Geringverdiener das Wohngeld erhöhen. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben. Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Die Grenze zwischen der DDR und der alten Bundesrepublik öffnete sich. Für die Menschen, die in der DDR gelebt hatten, wird das eine Zeit der Umwälzung. Viele verließen den Osten Richtung Westen. Die Folge: in einigen Gegenden ist es leer geworden, besonders in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Doch die Zurückgebliebenen geben nicht auf. Sie werben um neue Mitbewohner und wollen die Lebenssituation aller verbessern. Zurück in den Osten. Neues Leben für eine abgehängte Region. Von Ina Jackson und Christine Kretschmer.
Wir gehen jetzt mal in die Innenstadt. Also wenn man sportlich ist, ist alles fußläufig. Münchenberg hat ja ca. 6.500 Einwohner mit Ortsteilen. Und die Stadt selbst, also es gibt so eine lange Ernst-Thälmann-Straße, da laufen wir gerade lang. Da vorne waren Fleischer, hier waren Bäcker, Netto. Der Marktplatz ja ist.
Ein Stadtbummel durch Münchenberg. Die kleine Stadt in Brandenburg liegt unweit der polnischen Grenze, in der Nähe von Frankfurt-Oder. Mit der Regionalbahn ist Münchenberg einmal in der Stunde an die große Welt, sprich Berlin, angebunden. Ansonsten geht es hier eher beschaulich zu.
Okay, wir können gleich die Seiten wechseln. Und hinter dem Pulverturm, ehemalige Stadtmauer, da beginnt tatsächlich dann auch das Innenstadtzentrum. Was ja mittlerweile doch sehr verödet ist.
So wie in Münchenberg sieht es in vielen ländlichen Regionen im Osten der Republik aus. Die Geschäfte stehen leer, die Orte sind verwaist.
Und da gegenüber ist alles dicht.
Da gibt's gar nichts mehr, da war früher eine Kneipe. Genauso wie hier vorne zu unserer Rechten kommt gleich eine ziemlich große Immobilie, die auch schon viele Jahre leer steht. Da war jetzt zum Schluss so ein Allesverkauf drin.
Caroline Schönwald, unsere Stadtführerin, kennt Müncheberg wie ihre Westentasche. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Von ihren 32 Lebensjahren hat sie 4 in Berlin verbracht und dort Sozialarbeit und Theaterpädagogik studiert. Danach ist sie zurückgekommen nach Müncheberg. Seitdem bemüht sie sich, wieder Leben in diese abgehängte Region zu bringen. Ganz nebenbei hat sie auch noch 3 Kinder bekommen.
Hier drüben ist ganz witzig, haben wir den Schönwalds Verbrauchermarkt, das ist mein Onkel. Und er hat sich tatsächlich gut halten können in den letzten Jahren, aber einfach, weil er total flexibel in dem geworden ist, was er anbietet. Früher war ein ausschließlicher Obst- und Gemüsehandel, den hat mein Vater schon geleitet. Und später hat Onkel Micha alles dazu genommen, was so der Bürger, der wenig mobil ist, also was die Älteren brauchen. Es gibt Lotterie, mittlerweile auch die Post, eine Backabteilung und Obst und Gemüse weiterhin.
Schräg gegenüber von Onkel Micha in der Ernst-Thälmann-Straße liegt Carolins Arbeitsplatz. In einem ehemals leerstehenden Gebäudekomplex befinden sich die Büroräume des Jugendfördervereins Chance e.V. Seit den Wendezeiten organisierte der Verein Freizeitprogramme für Jugendliche. Seit einiger Zeit fungieren die Räume auch als Projektbüro für die Initiative Hier zu landen. Das N am Schluss steht in Klammern. Ein Wortspiel, das auf die beiden Gruppen hinweist, die man erreichen möchte. die, die hierzulande leben und die, die hier zu landen hoffen. Caroline Schönwald leitet diese Initiative, die von der Brandenburger Staatskanzlei finanziert wird. Ihr Ziel, sich dem bedrohlichen Bevölkerungsrückgang mit neuen Ideen entgegenzustemmen und Zuzüglern die Region schmackhaft zu machen.
In Brandenburg sind ja nach der Wende viele, viele hunderttausende Menschen abgewandert. Und mittlerweile haben wir eine demografische Entwicklung, die eine Überalterung der Bevölkerung klar abzeichnet.
Gehen wir mal zur Bevölkerungsentwicklung. Ich habe jetzt hier die Zahl, das ist jetzt die letzte amtliche veröffentlichte Zahl vom Juni 2018.
Uwe Salabaria von der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland, zuständig für das Fachgebiet räumliche Kreisentwicklung, ist als Experte zur heutigen Bürgerbühne eingeladen. Einer Veranstaltungsreihe, die Caroline und ihre Mitstreiter initiiert haben, um umstrittene aktuelle Entwicklungen in Müncheberg und Umgebung zu thematisieren. Es sterben einfach mehr Menschen, als Kinder geboren werden. Und das ist ein Problem.
In Müncheberg haben wir doppelt so viele Menschen über 75 Jahren als unter 15. Um eben gesellschaftliche Aufgaben meistern zu können, um ein stabiles Gemeinwesen zu haben, eine starke Bevölkerung, die auch Steuern zahlt, mit denen man die ganzen Aufgaben ja auch einer Kommune bewältigen muss, brauchen wir unbedingt Menschen der mittleren Generation zwischen 30 und 55 Jahren.
Guck mal, Schatz, was wir hier erworben haben. So viel Land.
Ein Eigenheim.
Ja. Oh, dieser ganze Garten, das ist jetzt alles unseres.
Und weißt du was, das Beste? Es kommt mit Zaun. Keine Nachbarn, die mehr durch die Fenster gucken können.
Endlich Ruhe, endlich Ruhe. Oh.
Die Bürgerbühne arbeitet mit Mitteln des dokumentarischen Theaters. Zur Einstimmung in eine Diskussionsrunde spielen Laiendarsteller aktuelle Konfliktsituationen, meist in zugespitzter Form.
Die steigen morgens um 7 in den Zug, arbeiten 8 Stunden, 10 Stunden, kommen abends an, gehen nach Hause und nehmen am Ortsgeschehen überhaupt gar nicht teil.
So. Felix Brückmann ist ebenfalls in der Initiative Hierzulanden aktiv. Klar, es braucht mehr Leute, aber eben am liebsten solche, die bereit sind, sich zu integrieren.
Die sich einbringen in die Dorfgemeinschaft, also auch dem Fußballverein, der Feuerwehr beizutreten, so eine Sachen, dann ist es nicht so eine Parallelwelt, die hier entsteht.
Riecht ihr das? Und Cedric?
Allerdings riechen wir das, ja.
Das ist frische Landluft.
Frische Landluft, das ist Kuhscheiße, ist das.
Und sag mal, das gibt's hier Honig, oder was? Was seid ihr für undankbare Bäder? Mann, hier kostet der Quadratmeter 1 Euro.
Guck dich doch mal hier um. Kein Schwein ist in unserem Alter. Keiner.
Diesmal findet die Bürgerbühne in Buko statt. Einer kleinen Ortschaft, die wie Müncheberg zum Kreis Märkisch-Oderland gehört. 10 Autominuten von Müncheberg entfernt befindet man sich scheinbar in einer anderen Welt. Die kleine Kurstadt Buko mit knapp 1500 Einwohnern liegt mitten im Naturpark Märkische Schweiz, direkt am Ufer des Scharmützelsees. Bertolt Brecht hatte hier sein Sommerhaus, nun erinnert ein Museum an ihn. Schon zu DDR-Zeiten war Buko Anziehungspunkt für Ausflügler. Es gibt keinen Leerstand, doch auch hier fehlt es an jungen Einwohnern.
Kurz mal für die, die zum ersten Mal hier sind, das Format Bürgerbühne läuft ja so. Jeder kann etwas sagen, Fragen stellen, Kommentare. Also die Frage ist, wir werden Zuzug brauchen und auch den haben. Und was brauchen wir dafür aber auch für Strukturen? Jetzt wollte erst Julia, dann Jürgen und dann Thomas.
Also wenn es sozusagen gewünscht ist, dass junge Familien rausziehen, Leute mit Gestaltungslust und Ideen und auch der Fähigkeit, Projekte umzusetzen.
Genau solche Menschen hat das Projekt Hierzulanden im Auge. Menschen, die Ideen und Power mitbringen. Doch damit es mit ihnen und denen, die schon da sind, auch funktioniert, ist es unbedingt notwendig, genauer hinzuschauen, findet Julia.
Was für Leute wollen wir denn hier haben? Was würde uns nützen? Und was brauchen denn diese Leute?
Das sind die zentralen Fragen des Abends. Einfach nur möglichst viele neue Bewohner in die aussterbende Region zu holen, geht für Caroline und ihre Mitstreiter am Problem vorbei. Wichtig ist, dass auch etwas dafür getan wird, dass Alte und Neue zusammenfinden.
In Buko, wo es immer mehr Zuzug gab,
und haben irgendwie festgestellt, dass so die Einheimischen und Zugezogenen, dass es da irgendwie immer eine Barriere gibt oder irgendetwas Unsichtbares.
Jens, der wie Caroline und Felix Vereinsmitglied von Chance e.V. ist, ergänzt.
Das ist ja natürlich so, wenn jetzt in so eine kleinen Ortschaften neue dazukommen, dann tun natürlich die Einheimischen in welcher Art und Weise auch immer dagegen protestieren. Was wollen die denn hier? Und die bringen alle durcheinander. Wir machen das, wie wir das wollen. Und die wollen jetzt hier Veränderungen schaffen. Das können sie gleich mal schön sein lassen.
Die idealen Neuen sind die Alten. Also die, die irgendwann einmal weggegangen sind.
Um eben den Charakter der Dörfer zu erhalten und auch hier eine lebenswerte Region zu schaffen, sprechen wir aus Überzeugung Leute an, die zurückkehren sollen, weil die einfach auch wissen, wie der Brandenburger tickt, wie die Kommune funktioniert und die irgendwie auch nochmal eine andere Motivation haben, sich einzubringen, als die, die einfach nur sagen, ja, ich will rauf aufs Land.
Doch um Rückkehrer anzulocken, muss einiges passieren. Die Region muss in vielerlei Hinsicht attraktiver werden und kann sich nicht darauf verlassen, dass die emotionalen Bindungen zu den dort lebenden Eltern oder zu alten Freunden ausreichen, um jemanden zurückzuholen, der jahrelang gutes Geld im Westen verdient hat. Denn sicher ist, in Brandenburg liegen die Löhne und Einkommen 21% unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die Infrastruktur ist oft bescheiden und vieles an gesellschaftlichem Leben eingeschlafen. Und auch der Anschluss an die moderne digitale Welt fehlt.
Wenn wir hier überall einen vernünftigen Internetanschluss hätten, dann könnten viele Leute einfach auch Grafiker oder so, finden ja viele Jobs einfach in der digitalen Welt statt und machen ja einen Pendeln auch überflüssig. Und das muss unbedingt ein politisches Ziel sein und das ist auch so ein bisschen Lobbyarbeit, die wir machen. Wir unterstützen eine Bildungsinitiative, ist gerade eine Schulgründungsinitiative, deren Inhalte hier auch bei vielen gut ankommen. Und ich glaube auch, dass man mit der Gründung eines zusätzlichen Schulstandortes, dass man damit wieder Leute zieht.
Bessere Schulen, ein besserer Ausbau des Internets, alles, was Caroline und ihre Mitstreiter im Verein tun, um das Leben in ihrer Region für Rückkehrer attraktiv zu machen, tun sie auch für sich selbst. Denn auch sie gehören zur Generation der 30- bis 40-Jährigen, die zwar gerne auf dem Land leben, aber deshalb nicht auf alles verzichten möchten.
Und da kam so die Idee, wir müssen mal gucken, wir hatten schon so ein breites Netzwerk mit Freunden von uns, was uns hier so fehlt. Und dann haben wir Ideenwerkstätten veranstaltet und innerhalb von anderthalb Jahren das Lokal gegründet, um eben für uns, für die mittlere Generation, für viele Menschen, die zurückgekehrt sind, auch irgendwie eine Basis, eine Plattform zu schaffen, wo wir uns treffen können, begegnen können.
So entstand im Herzen von Buko ein Café und kleines Kulturzentrum, auch ein Spielort für die Bürgerbühne. Das Lokal ist gemütlich eingerichtet und selbstverständlich gibt es WLAN. Chance e.V. betreibt das Café. Einzige festangestellte Mitarbeiterin ist Christine Ehlert. Die anderen 10 Mitinitiatoren, Rückkehrer und Zugezogene, bringen sich als Honorarkräfte und auch ehrenamtlich ein. Christine Ehlert stammt aus Buko, war aber 19 Jahre weg. Erst vor 5 Jahren ist sie aus Berlin zurückgekehrt.
Das Lokal trägt ja schon meine Handschrift im dekorativen Sinne, im kulinarischen. Also das, was ich in Berlin erlebt habe, versuche ich jetzt hier in Buko umzusetzen oder einen Teil von meiner Berliner Zeit eben hier weiterleben zu lassen. Weil das war ja für mich auch eine angenehme Zeit und das ist das, was mir hier in Buko noch fehlte, als ich hier ankam.
3 Jahre nach der Wende, mit 16 Jahren, hatte Christine Buko verlassen und das Weite gesucht.
Ich war ziemlich jung, aber gewillt, eine andere Welt kennenzulernen. Weil Buko war für mich ziemlich Tristesse zu dem Zeitpunkt. Keiner wusste so richtig, wie es in Zukunft aussehen wird und wie das Leben sich verändert. Auch mein Vater wurde da in seinen Ansichten ganz schön umgerissen. Für viele Menschen war das eine sehr unsichere Zeit.
In Berlin machte Christine eine Ausbildung zur Arzthelferin und lebte bei ihrer großen Schwester. Die war schon 1986 in den Westen ausgereist.
Ja, Westen war das andere Konsumverhalten, also die Dinge, die es gab, die waren so anders als die, die es im Osten gab. Ne? Ich glaube, das war auch das, wonach viele Menschen sich gesehnt haben, bestimmte Dinge zu konsumieren, Freiheit, Reisefreiheit zu haben. Das waren so Merkmale, die es halt im Osten nicht gab und wonach man sich sehnte, ne? Dass man diese Enge abgibt, so dass man mehr Freiheit genießen kann.
Auch Lando war es zu eng in Märkisch-Oderland. Auch ihn zog es in die weite Welt. Allerdings 15 Jahre später als Christine.
Also die Wende habe ich ja nicht mehr bekommen. Ich bin ja 2 Monate später geboren worden. Und klar, man hörte auch immer noch goldener Westen und viel Geld verdienen. Und
durch seinen Cousin erfuhr er, dass dessen Chef im goldenen Westen Auszubildende suchte. Kurz entschlossen bewarb er sich dort für eine Lehre.
Als Dachdecker in NRW, Nordrhein-Westfalen halt, in Weeze. Klar gibt es natürlich diesen Vorteil, du kommst aus dem Osten, wo kommst du her? Ja, aus Brandenburg, okay, tiefster Osten, ja, ihr habt ja gar nichts.
Auch Christine hat solche Erfahrungen gemacht. In ihrer Berliner Zeit fühlte sie sich allerdings unbewusst immer mehr zu den Ossis hingezogen.
Die Menschen, die ich in Berlin kennengelernt habe, der größte Teil waren Ostberliner oder Brandenburger. Die kannten unsere Geschichte, ich fühlte mich mit ihnen mehr verbunden, man konnte mehr Erinnerungen teilen.
Also in den Freundeskreis habe ich bestimmt 5 Jahre gebraucht, um wirklich akzeptiert zu werden.
Obwohl Lando in seiner Arbeit mehr und mehr anerkannt wurde und Freunde gefunden hatte, tauchte bei ihm irgendwann der Wunsch auf, dem Westen den Rücken zu kehren und in die heimatlichen Gefilde zurückzuziehen.
Man lebt da drüben und man macht alles und arbeitet und tut und alles ist schön, aber da fehlt halt immer irgendwas. Jedes Mal, wenn ich Urlaub hatte, bin ich halt nach Hugo gekommen wieder, zu meiner Familie, zum See, also Idylle pur. Und das hat man ja da drüben auch nicht. Und wenn ich da war, war ich halt traurig zum Schluss wieder loszumüssen und das wollte ich nicht mehr.
Da war ich so Mitte 30 und ich vermisste die Natur.
Schließlich wagte auch Christine den Schritt zurück nach Buko. Dort lernte sie Felix kennen. Heute sind beide im Verein aktiv. Felix arbeitet im Vorstand mit und macht die Buchhaltung. Christine ist Geschäftsführerin im Lokal.
Na klar, prägt die Zeit den Menschen und du warst lange weg und klar hat dich diese Zeit auch so geprägt, dass du so bist, wie du bist. Bis vor 5 Jahren kannte, glaube ich, noch kein Mensch hier eine Quiche zum Beispiel. Ja. Was verkauft ihr? Eine Quiche?
Mama sagt immer Quietsche.
Doch, definitiv, klar hast du von der Berliner Professionalität was mitgebracht, auf jeden Fall.
Wenn jetzt keiner mehr eine Wortmeldung anzeigt, dann danke ich euch. Ja, vielen Dank.
Am nächsten Tag geht die Arbeit weiter. In Müncheberg, in den Büroräumen des Vereins im Thälmanns, warten die täglichen Aufgaben. Heute steht für hierzulande eine telefonische Beratung für einige Rückkehrwillige an.
Es sind so vielleicht durchschnittlich 2 Personen oder Familien pro Woche, mit denen man telefoniert und Rücksprachen hält, für die man Sachen recherchiert. Aber also ein anderer Schwerpunkt ist eher zu gucken, dass die Leute, die hier schon sind, gerade die zugezogen, dass die nicht wieder abwandern. So, das gibt es nämlich auch, weil man einfach merkt, Schule komme ich an meine Grenzen. Oder auch die Arbeitswege, dass man da einfach guckt, so die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die hier auch bleiben.
Eine Aufgabe, die die Rückkehrerinitiative nur ansatzweise bewältigen kann. Denn zu den Rahmenbedingungen gehören zum Beispiel der Arbeitsplatz, die Schulsituation und als wichtiger Faktor das niedrigere Einkommen im Verhältnis zu den alten Bundesländern.
Was wir hier haben, ist Natur pur, satt, Seen, reichlich, Freiraum, Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und das sind auch die Sachen, die wir natürlich ansprechen.
Bei allen Schwierigkeiten und Nachteilen gibt es eben auch vieles, was für ein Leben in der Region spricht.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
20.118 verschiedene Studiengänge verzeichnet der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz derzeit für die Hochschulen in Deutschland. 20.118 Studiengänge. Von A wie Abenteuer- und Erlebnispädagogik.
Philipps-Universität Marburg. Master, Vollzeitstudium.
Bis Z wie Zuverlässigkeitsingenieurwesen.
TU Darmstadt. Master, berufsbegleitend.
Da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an, könnte man meinen. Gesundheitsminister Jens Spahn jedenfalls kündigte am 15. Mai 2019 an, ein weiteres Studienfach im akademischen Kanon zu etablieren.
Das Kabinett hat heute meinem Vorschlag zu einer Reform der Hebammenausbildung zugestimmt. Die Arbeit der Hebammen ist unverzichtbar und die Anforderungen, die an sie gestellt werden, auch im Arbeitsalltag, steigen ständig. Um die Hebammen bestmöglich auf diese Aufgaben vorzubereiten, schlagen wir vor, die Ausbildung künftig in Form eines dualen Studiums zu gestalten. In einem dualen Studium verbinden wir wissenschaftliche Fragestellungen und Aspekte der Ausbildung mit der Praxisnähe, die vor allem dann eben auch bei der Begleitung von Geburten in den Krankenhäusern gelebt wird.
Auch andere neue Studienfächer sind in den vergangenen Jahren entstanden. Fächer, die früher praktische Ausbildungsberufe waren und in einer Lehre oder zumindest auf einer Fachschule vermittelt wurden. Die Krankenpflege gehört dazu, die Ergotherapie, die frühkindliche Erziehung und jetzt eben auch die Hebammenkunde.
Julian Niederrümelin ist Philosophieprofessor in München und er hat 2014 ein Buch veröffentlicht mit einem provokanten Titel: Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung. Darin vertritt er die Ansicht, dass ein nicht akademischer Ausbildungsweg, also eine Lehre mit Berufspraxis, viel erfolgversprechender sei als ein Studium an einer Hochschule. Erfolgversprechender sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Es gebe einfach, schreibt der Philosoph, einen fatalen Hang zum Akademischen. Getrieben durch den Blick auf andere Staaten und durch Bildungsvergleiche, etwa der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die die Akademisierungsquoten ihrer Mitgliedsländer erhebt. Also die Zahl derjenigen eines Jahrgangs, die im sogenannten tertiären Bildungsbereich landen.
Also meine wichtigste Botschaft ist, dass wir uns nicht an schiefen internationalen Vergleichen orientieren. Die Benchmarks, die uns da von OECD und anderer Seite vorgehalten werden, passen nicht. Wir haben ein Universitätssystem, wo sich die Professoren fast ausschließlich über Forschung qualifizieren. Die sind für praxisnahe Ausbildung einfach nicht geeignet. Das kann man kritisieren, aber so ist es nun mal. Und wir haben eine berufliche Bildung, die zum größten Teil über dem Niveau von amerikanischen City Colleges liegt, die als tertiär gelten, aber eine Ausbildung, die viel praxisferner ist, anbieten und daher für den Arbeitsmarkt in Deutschland nicht geeignet wären. Ich glaube, wir sollten auch die Berufsschulen stärken.
Schaut man auf die Statistiken zur Studierneigung in Deutschland, dann wird schnell klar, ja, es stimmt. Immer mehr junge Menschen streben an die Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland. Rund 2,9 Millionen Studentinnen und Studenten gibt es derzeit. Ein historisches Allzeithoch. 1950 nahmen gerade mal 5% eines Altersjahrgangs ein Studium auf. 1960 waren es 6%. Wer damals studierte, war die große Ausnahme. Das änderte sich ab Mitte der 60er Jahre, als durch die Neugründung von Unis und Fachhochschulen viel mehr Schulabgänger die Chance erhielten, ein Studium aufzunehmen. 1972 lag die Zahl der Studienanfänger pro Jahrgang bereits bei 18%, 1990 schon bei über 30%. Heute studieren rund 60% eines Altersjahrgangs.
An den Universitäten gibt es eine wissenschaftlich-theoretische Ausbildung, an den Fachhochschulen eine zwar akademisch fundierte, letztlich aber an der Berufspraxis orientierte Ausbildung. So war die Arbeitsteilung mal geplant, damals in den frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Fachhochschulen gegründet wurden. Doch auch die FHs wurden in den vergangenen Jahrzehnten vom Trend zur Akademisierung erfasst. Sie engagierten sich immer stärker in der Forschung. Viele legten den Namen Fachhochschule ab und nennen sich seither Universities of Applied Science, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und sie fordern, in einigen Bundesländern erfolgreich, das Recht, Doktoranden ausbilden zu dürfen. Bisher ein Privileg der Universitäten. Auch Universitätsstudierende wollen in ihrer Mehrzahl nicht in den Wissenschaftsbetrieb, sondern suchen ein beruflich orientiertes Fachstudium. Und auch an Fachhochschulen gibt es viele, die sich für harte wissenschaftliche Forschung interessieren. Zur Vermischung beigetragen hat ganz sicher die Bologna-Reform im europäischen Hochschulraum, also die Einführung der Studienabschlüsse Bachelor und Master.
Vassilios Ftenakis ist Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie an der Freien Universität Bozen in Südtirol, außerdem Präsident des Didakterverbands der Bildungswirtschaft. Und er kämpft schon lange dafür, dass sich Hochschulen aktiv für die Verwissenschaftlichung bestimmter Ausbildungen einsetzen. Die professionelle Erziehung von Kindern im Vorschulalter, sagt Vassilios Ftenakis, müsse unbedingt durch akademisch ausgebildetes Personal erfolgen. Denn nicht in den Schulen würden Kinder geprägt, sondern außerschulisch, lange bevor sie zum ersten Mal in einer Klasse sitzen.
Von da aus konzentriert sich in der Tat das Interesse darauf, diese ersten 6 Jahre der kindlichen Entwicklung so zu gestalten, dass die Kinder maximal davon profitieren, ohne dass sie überfordert werden. Denn wir haben bis jetzt mehr den anderen Fehler begangen, wir haben die Kinder unterfordert. Neue Erkenntnisse deuten darauf hinaus, dass die Kinder viel kompetenter sind, als wir bislang angenommen haben. Und wenn wir dem Kind und der kindlichen Entwicklung gerecht werden möchten, dann müssen wir dieser natürlichen Lernneugier entsprechen.
Solche Forderungen nach der Verwissenschaftlichung bestimmter Berufsausbildungen mögen ungewohnt klingen, neu sind sie allerdings nicht. Denn die Geschichte der Universitäten war immer schon eine Geschichte der zunehmenden Akademisierung. Ausgehend von den antiken Studienfächern, den 7 freien Künsten,
Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie,
entwickelten sich in der mittelalterlichen europäischen Universität die Fakultäten für Theologie, Jurisprudenz und Medizin.
Bernd Kriegesmann ist Präsident der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, einer Fachhochschule, die stolz darauf ist, mehrheitlich Studierende zu unterrichten, die nicht über den klassischen Bildungsweg Akademikerfamilie, Gymnasium, Abitur an die Westfälische Hochschule gekommen sind.
Also wir haben ja hier im Ruhrgebiet seit gut 50 Jahren überhaupt erst eine akademische Landschaft mit Universitäten und Fachhochschulen, die damals gegründet worden mit dem Ziel, hochschulferne Schichten in auch akademische Karrieren zu integrieren. Und das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben heute noch viele Talente, die wirklich auch ihren akademischen Weg unter anderem an unserer Hochschule gehen könnten.
Die Westfälische Hochschule sucht deshalb schon seit langem mit sogenannten Talent Scouts nach Schülerinnen und Schülern, die auf dem Weg in ein Studium möglicherweise Unterstützung brauchen, damit diese akademischen Talente nicht verloren gehen. Und sie entwickelt Studiengänge für Berufsfelder, etwa zum Facility Management oder zur Wirtschaftslogistik, für die es früher vielleicht nicht einmal eine Ausbildung gegeben hätte. Mehr Akademisierung, nicht weniger, ist hier das Motto. Ein Konzept, das auch an der Universität Duisburg-Essen verfolgt wird. Denn auch diese Universität findet viele ihrer Talente dort, wo früher an ein Studium nicht einmal gedacht worden wäre.
Das war ein Feature von Armin Himmelrath.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 474. Beim Deutschlandfunk Kultur geht es mittwochs im Abendprogramm um Kultur und Geschichte, und zur Kultur gehört auch das Wandern. Herr Gruber meint, wer wandert, lebt gesünder, denkt klarer und sieht mehr. Er wandert durchs Karwendel zu einer Hütte in der Nähe von der bayerischen Grenze. Sie liegt auf 1800 Metern Höhe und ist auf mehreren Wegen zu erreichen, auch auf dem Weitwanderweg von München über die Alpen nach Venedig. Er hat sich für einen einfachen Weg an der Isar entlang entschieden, auf dem man auch an den Quellen der Isar vorbeikommt. Dann geht es aber steil bergauf. Er kommt durch einen Wald und die Sonne scheint. Aber als er bis zur Hütte nur noch 10 Minuten zu gehen braucht, fängt es an, ein bisschen zu regnen. Da man im Wetterbericht gesagt hat, dass es ein Gewitter geben soll, geht er durch den leichten Regen nun ein bisschen schneller, um es noch vor dem Gewitter bis zur Hütte zu schaffen. Als er da ankommt, hat er einen weiten Blick ins Tal und sieht rechts und links die Gipfel des Karwendels. Die Hütte heißt Hallangerhaus und der Hüttenwirt ist Herr Lehner. Die Hütte gibt es schon seit 120 Jahren. Dieses Gebäude wurde aber erst 1924 eingeweiht. Da gibt es 76 Schlafplätze. Herr Lehner ist da erst seit 9 Jahren Hüttenwirt. Im Sommer kümmert er sich mit seiner Frau zusammen um die Wanderer, aber im Winter ist die Hütte geschlossen. Er freut sich, dass auch viele junge Leute wieder das Bergwandern entdeckt haben. Bergwanderer müssen sich anstrengen, Weitwanderer müssen weit gehen. Aber die meisten Wanderer wollen nur die Natur und das Wandern genießen. Die Hütte ist von Anfang Juni bis Mitte Oktober geöffnet. Sie liegt in Österreich, gehört aber dem Deutschen Alpenverein. 70% der deutschsprachigen Bevölkerung sind Wanderer. Viele gehören zu einem Wanderverein oder zu einem Gebirgsverein. 20.000 kümmern sich um rund 200.000 Kilometer Wanderwege. Sie sorgen dafür, dass man auf diesen Wegen gut wandern kann und kennzeichnen die Wanderwege mit Wegweisern und Wanderzeichen. Deshalb kann man da die Natur genießen und braucht nicht immer wieder auf der Karte nachzusehen, wo der Weg weitergeht. Auf diesen Wegen haben viele Wanderer weder eine Wanderkarte noch einen Kompass bei sich. Früher ist man nicht zum Vergnügen gewandert. In einem Kinderlied heißt es zwar, das Wandern sei des Müllers Lust, aber für Handwerker gehörte es zur Berufsausbildung, immer wieder weiter zu wandern, um, nachdem sie die Gesellenprüfung bestanden hatten, bei einem anderen Meister noch etwas dazuzulernen, damit sie irgendwann genug gelernt hatten, um die Meisterprüfung zu bestehen. Aber Freude hat ihnen das Wandern wohl auch gemacht.
Das Wandern ist
Der Deutsche Alpenverein wurde vor 150 Jahren gegründet. Frau Kaiser berichtet, dass bei der ersten Generalversammlung ein Münchner Schriftsteller in seiner Festrede darüber gesprochen hat, woher das Interesse für die Alpen kommt. Dafür habe er 4 Gründe genannt. Der erste Grund sei das Erleben der Schönheit der Berge. Dazu sei als zweiter Grund gekommen, dass die Alpen damals erst wenig erforscht waren. Und Bergsteiger leben gefährlich. Diesen Reiz der Gefahr habe Haushofer als dritten Grund genannt. Daraus habe sich als vierter Grund ergeben, dass man darauf stolz sein konnte, wenn man trotz aller Gefahren auf einen Berg gestiegen war. Frau Kaiser findet es bemerkenswert, dass sich die Wanderer damals trotz ihrer ganz unterschiedlichen Motive in ihrem Verein auf gemeinsame Ziele haben verständigen können. Das waren ganz praktische Ziele. Um in die Berge zu kommen, musste man erstmal ein Wegenetz anlegen. Und für mehrtägige Wanderungen brauchte man, wenn man kein Zelt mitnehmen wollte, Übernachtungsmöglichkeiten in den Bergen. Hütten hatten aber nur die Bergbauern. Deshalb hat man angefangen, neue Hütten für die Wanderer zu bauen. Und in so einer Hütte hat auch Herr Gruber übernachtet. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 474. Danke.